Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast Ziele setzen, Ziele erreichen mit Objectives and Key Results. Mein Name ist André Klaassen und meine Mission ist ganz einfach. Ich möchte, dass du mit deinen Zielen erfolgreich bist. Sei es für dich persönlich, in deinem Team oder in deiner ganzen Organisation. Und jetzt, lass uns gemeinsam starten. In dieser Podcast-Episode habe ich das Vergnügen, mit Sandra Pretzer und Christian Jakob von der Die Agilen GmbH zu sprechen. Wenn du dich mit OKR schon länger beschäftigst, dann sind dir die Agilen vielleicht bekannt. Denn die von Patrick Lobacher und Christian Jakob begründete Beratungsgesellschaft gehört zu den Pionieren der Organisationsentwicklung mit OKR. Patrick und Christian haben zu Beginn ihrer Reise mit OKR viele Lücken in dem Framework geschlossen. So ist unter anderem das Konzept des MOLs, des Midterm Goals, als Brücke zwischen der Strategie und dem OKR-Zyklus eine Erfindung der Agilen. Und anhand des MOLs leite ich direkt zu unserem Thema der narrativen Organisationsentwicklung über. Denn MOLs sind keine Liste von Jahreszielen, sondern beschreiben mit dem MOL Picture eine farbenfrohe, lebhafte und konkrete Zukunftserzählung. Ein MOL Picture ist ein Narrativ und ein schönes Beispiel dafür, welchen Stellenwert Narrative für die Organisationsentwicklung oder für OKR im Besonderen haben können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören oder beim Lesen dieses Beitrages. Herzlich willkommen, Sandra Pretzer und Christian Jakobs, zu einer, glaube ich, sehr spannenden Podcast-Episode zu dem Thema narrative Organisationsentwicklung. Bevor wir in das Thema einsteigen, stellt euch doch einmal ganz kurz vor. Sandy vielleicht, jetzt sage ich Sandy. Sandy, mach einfach den Anfang.
Lass gerne Sandy zu mir sagen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich bin die Sandra Pretzer, aber wie gesagt, kannst auch gerne Sandy zu mir sagen. Wer bin ich? Ich bin ganz viel, aber für diesen Kontext ist, glaube ich, interessant zu wissen, dass ich Teams dabei begleite, in die Veränderung zu kommen, für sie sinnstiftende Veränderungen. Also ich bin Agile-Team-Coach und auch OKR-Coach und Consultant, sowohl freiberuflich als auch in der Partner-Community bei Die Agilen, wozu euch der Christian vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen kann.
Dankeschön. Also danke natürlich auch für die Einladung. Bin schon wahnsinnig gespannt, über das Thema gleich zu sprechen. Genau, zu mir. Ich bin Christian Jakob, bin Mitgründer und Mitgeschäftsführer von den Agilen oder von Die Agilen GmbH. Wir begleiten Teams und Organisationen in die agile Welt, wenn man so will, oder wie der Name schon sagt. Und ich glaube, da sind wir auch schon bei den ersten Narrativen oder bei der ersten Art, Geschichten zu erzählen, weil wir von einer Welt träumen, in der Mitarbeiter, Teams, Menschen wirksam auf Augenhöhe motiviert arbeiten können. Wir glauben einfach, dass Agilität da wahnsinnig bei hilft und ganz speziell das Thema OKR, wo wir uns vor über 10 Jahren drin verliebt haben und damals die Ehre hatten, das Ganze nach Europa zu bringen. Und da liegt unser Fokus drauf. Und genau, das sind wir.
Dann steigen wir einmal ein in das Thema narrative Organisationsentwicklung. Mal ein ganz plumper Gedanke: mit OKR verbinden ja viele, also OKR nochmal als Hintergrund, Objectives and Key Results, Ziele und messbare Kernergebnisse. Das hört sich hart an. Narrative Organisationsentwicklung hört sich wieder ganz anders an. Bevor wir da einsteigen, was ist eigentlich narrative Organisationsentwicklung? Erzählt doch mal gerne etwas darüber und ich sage mal, Sandra, vielleicht fängst du einfach ein und Christian ergänzt gerne.
Gerne. Also narrative Organisationsentwicklung hört sich ja auch schon mal wieder wie ein breites Feld an. Ich glaube, der Begriff, der so durch die agile Community oder auch in der Businesswelt da draußen herum schwirrt, ist Storytelling. Ich glaube, damit können sehr viele was anfangen, hat man schon mal gehört. Und Storytelling ist tatsächlich ein Teil der narrativen Organisationsentwicklung. Also dann muss man sich erstmal angucken, was sind Narrative denn überhaupt? Mal ganz grob gesagt, Erzählungen, ja, die wir uns über uns selbst erzählen, sowohl als Individuen als auch Organisationen und Gruppen, und auch Narrative oder Geschichten, die über uns erzählt werden. Also sehr identitätsstiftend, ja. Und in der Organisationsentwicklung arbeiten wir mit diesen Narrativen, mit diesen Geschichten, mit diesen Erzählungen, Erlebnissen, um uns mit vielerlei Sachen zu verbinden. Zuallererst mit unserem Purpose, also unseren Unternehmensdaseinszweck sozusagen. Und wir kommen ja aus einer Welt, sehr vom Taylorismus geprägt und vielen anderen Managementmethoden und so weiter, die sehr auf Zahlen, Daten, Fakten basieren. Und die sind durchaus wichtig, ja, also sind wichtig für Indikatoren, wie es unserer Organisation geht und so weiter. Und gleichzeitig stellen diese, wenn man so will, ein Skelett dar, ja, also so ein Grundgerüst ist natürlich wichtig. Und dann fehlt aber noch ganz viel. Und da kommen eben Narrative ins Spiel, ja. Also wenn man so die Metapher vom Skelett noch ein bisschen weiter ausschmücken möchte, dann wäre das quasi das Fleisch am Skelett. Und da steckt ganz viel drin. Und ich schaue gerade nochmal in Christians Richtung. Vielleicht möchtest du da noch ein bisschen was ergänzen zu.
Ja, super, super spannend und super viel, was du natürlich gerade schon erwähnt hast. Ich würde gerne ein Zitat dazu nehmen, weil es nochmal so auf den Kern bringt. Du hast natürlich das Wort oder die beiden Wörter sind natürlich absolut richtig, narrative Organisationsentwicklung. Aber auf was ich gerne nochmal hinaus wollen würde, ist, was unterscheidet uns Menschen eigentlich oder was macht uns Menschen besonders, sodass wir sagen, hey, wir müssen mal in diesem Themenfeld Narrative, wir müssen uns mit Geschichten beschäftigen, warum ist das eigentlich so? Und der Harari hat in seinem super spannenden Buch Eine Kurzgeschichte der Menschheit ein super spannendes Zitat gesagt oder geschrieben. Und zwar steht im Buch, der Homo sapiens war deshalb erfolgreicher als seine Verwandten, weil er fähig ist, sinnstiftende Geschichten zu konstruieren und damit große Gruppen zu organisieren. Ich glaube, das bringt es nochmal auf den Punkt. Also quasi, wir können mit Geschichten sehr, sehr große Gruppen hinter uns bringen. Wir können mit Geschichten sehr, sehr große Gruppen organisieren. Und wenn wir uns dann überlegen, worum geht es eigentlich, wenn wir über Organisation oder wenn wir über Organisationsentwicklung reden. Und letztendlich, und wir werden ja später auch die Brücke wahrscheinlich zum Thema Objective und Key Results, zum Thema OKR machen, geht es uns auch damit, dass wir eine große Gruppe, und eine große Gruppe, das können 5 sein, das können 10 sein, das können aber auch mehrere tausend sein, organisieren wollen, hinter eine Vision bringen wollen und nach Möglichkeit so aufstellen wollen, dass wir alle in eine Richtung rennen. So. Und das können wir eben über Geschichten. Und deswegen dieses Zitat aus dem Buch bringt, finde ich, aus dem Punkt. Wie können wir große Gruppen organisieren? Wie können wir es schaffen, dass wir so Bewegungen, wie zum Beispiel ein ganz aktuelles Beispiel ist ja zum Beispiel, ja, es gibt es schon ein bisschen länger, aber wenn wir mal die Fridays for Future Bewegung zum Beispiel einfach mal sehen, wo wirklich mehrere Millionen Menschen über die Welt verteilt, es geschafft wurden, letztendlich über eine Geschichte organisiert zu werden und damit auch, ja, wenn man so will, ganze Berge versetzen können. Und letztendlich ist es über eine Zukunftsgeschichte entstanden. Und ich glaube, wenn wir über narrative Organisationsentwicklung reden, dann geht es genau darum, wie können wir jetzt Organisationen aufstellen, um genau mit dieser Macht von Geschichten auch im organisationalen Kontext arbeiten zu können. Also, wenn man so will, große Gruppen zu organisieren. Auch wenn das noch ein bisschen, ich sag mal, neutral klingt. Aber das würde ich mal sagen, ist es letztendlich auf einen Punkt gebracht.
Wir Menschen erzählen gerne Geschichten und glauben an diesen Geschichten. Also Geschichten sind sehr wichtig. Ich würde gerne nochmal auf beide Bilder verknüpfen, zumindest für mich verknüpfen als Laie. Ich finde das Bild mit dem Skelett auch sehr schön. Ich habe so manchmal den Eindruck, wenn ich in Organisationen unterwegs bin, wenn die so jung sind, also vielleicht im Kleinkindstadium, Startups, dann ist dieses Fleisch, also diese Geschichte, dieses Narrativ, was wollen wir eigentlich und wo wollen wir hin, unglaublich stark und lebendig und bei allen präsent. Und bei Organisationen, die es schon länger gibt, nicht bei allen, das ist jetzt pauschal, schimmert immer mehr und mehr das Skelett durch. Und die Geschichte scheint ein Stück weit in den Hintergrund gerückt zu sein. Und es herrscht der Glaube vor, dass wenn ich jetzt, um mal bei der Skelettmetapher zu bleiben, einen Fakt besonders akzentuiere, nehmen wir mal die Marktführerschaft, dass das reicht, um eine Organisation zu motivieren. Aber es ist am Ende nur ein Knochen und es fehlt halt ganz viel darum. Deswegen finde ich das sehr schön. Aber auch natürlich, wie wir überhaupt gestrickt sind als Menschen und was uns unterscheidet. Ja, sehr schön. Trotzdem nochmal mit dem Narrativ, ich weiß nicht, ich glaube, du hast das eben gesagt, Christian, aber vielleicht auch du, Sandra, ich bleib jetzt einfach mal bei Sandra. es geht auch darum, die Vision sozusagen auszukleiden und über Narrative zu konkretisieren. Vielleicht spinne ich jetzt ein bisschen zu weit herum, aber es gibt ja Geschichten, vielleicht nochmal, um auf dieses Thema Entwicklung zu gehen. Entwicklung heißt ja, ich bewege mich von einer Situation A in eine Situation B. Und Organisationsentwicklung ist ja Veränderung und Transformation. Christian, ich werfe dir einfach mal den Ball zu. Dieses Thema Transformation, Entwicklung und Narrative. Bei Narrative denke ich ja, ich übertreibe das jetzt mal, das sind schöne Geschichten, vor allem Geschichten aus der Vergangenheit, gerne auch eine Geschichte aus der Zukunft. Aber was hat das denn mit Entwicklung zu tun?
Ja, ich versuche den Bogen mal weiter zu spinnen, da wo du begonnen hast, also quasi beim Startup. Also warum ist das eigentlich so, ist ja die Frage. Also warum ist, wenn man mit Startup-Gründern spricht, warum hört man so viele Geschichten? Also man hört ja selten genau das, was du gesagt hast, man kriegt nicht die letzten 5 BWAs vorgestellt oder die letzten 3 Jahresabschlüsse, unabhängig davon, dass es die beim Startup noch nicht gibt, weil man zum Beispiel direkt nach der Gründung ist. Aber man hört ganz viele Geschichten. Man hört Geschichten von ersten Kundengesprächen, die man vielleicht geführt hat. Man hört Geschichten, hey, pass auf, wir haben schon das und das geschafft. Und da waren Familien plötzlich glücklich und wir haben gesehen, wie die unser Produkt hochgehalten haben. Und letztendlich ist es doch so, jede Art von Veränderung, das hast du gerade richtigerweise gesagt, wenn wir über Entwicklung sprechen, sprechen wir über irgendeine Zukunft, in der irgendwas anders ist als heute. Beginnt ja mit einer Art Vision. Wenn ich mal anfange mit was ist eigentlich eine Vision, könnte man doch sagen, letztendlich ist eine Vision doch nichts anderes als eine Zukunftsgeschichte. Also ich konstruiere etwas, was es noch nicht gibt, was sich aber irgendwie so anfühlt, dass es Resonanz erzeugt, so. Dass es bei mir Resonanz erzeugt erstmal, dass ich sage, boah, das ist so spannend, da will ich mich für einsetzen, da will ich auch wirklich Kraft investieren, dass es bei meinen MitarbeiterInnen Resonanz erzeugt, dass es bei der Kundschaft Resonanz erzeugt. Also wenn man so will, das Narrativ startet doch schon mit der Vision. Bringe schon das zweite Zitat in den ersten 10 Minuten runter, aber ich habe das Lied nicht vor Augen, vielleicht helft ihr mir gerade, aber Bruce Springsteen hat in einem Lied mal gesungen, You can't start a fire without a spark, Dancing in the Dark. Es könnte Dancing in the Dark sein. Letztendlich, finde ich, kannst du das doch 1:1 auf eine Vision übertragen, weil wenn ich es nicht schaffe, mit einer Vision eine Art von Zukunftsgeschichte zu erzählen, die Menschen begeistert, und da bin ich wieder bei dem Zitat von Harari auch, also die quasi große Gruppen organisiert, die quasi die ganze Mitarbeiterschaft, die Kundschaft dahinter bringt und sagt, jawohl, das ist eine Zukunft, da wollen wir hin. Dann ist eigentlich wurscht, was danach kommt. Also dann kann ich wunderbare Konzepte haben, dann kann ich wunderbare Pläne haben, dann kann ich wunderbare, um auch hier wieder die Brücke zu haben, da kann ich wunderbar definierte Objective und Key Results haben, aber sie werden nicht die emotionale Kraft haben, weil wir halt eben durch Geschichten getrieben werden. Also wir brauchen das Skelett, es ist wichtig, irgendeine Art von Kennzahlen zu haben, weil wenn ich super motiviert bin, aber am Ende gebe ich mehr Geld aus, als ich einnehme, ist das auch blöd, aber das Skelett reicht halt nicht aus. Also wie wäre die Welt, wenn wir quasi Milliarden von Skeletten sehen würden? Also was würde denn fehlen? Und so würde ich quasi mit der Art von Transformation auch anfangen. Die Art von Transformation beginnt mit einer guten, wirksamen Zukunftsgeschichte. Mhm. Das ist dann nicht alles, da muss dann noch was folgen, aber ich glaube, das Narrativ beginnt schon bei der Vision. Und jetzt, ja.
Ich überlege gerade, aber vielleicht habe ich jetzt Overthinking. Sandra, kannst gerne, oder auch gerne Christian, weil du gerade über Fridays for Future, also ich gehe jetzt mal von Bruce Springsteen zur Frau Neubauer und zu dieser ganzen Bewegung. Die hat ja drei Dinge. Also die hat dieses Zukunftsbild, lebenswerte Zukunft. Die hat eine Kennzahl. Das sind jetzt, sagen wir mal, die 1,5 Grad, die, ich glaube, mittlerweile relativ schwierig zu erreichen sind. Die hat aber auch ein Ausgangsnarrativ, nämlich das Narrativ des weiter so. Also die Gefahr des weiter so, des, ich sag jetzt mal, selbstgefälligen, trägen, bräsigen, weiter so, ja. Und ich überlege gerade, ob gute Zukunftsnarrative nicht auch ein Antinarrativ brauchen der Vergangenheit, also eine so eine Art Gegenspieler, wo man sagt, genau diesen Aspekt, den wollen wir so nicht mehr. Den wollen wir irgendwie verändern und transformieren. Aber vielleicht bin ich auch gerade zu kompliziert am Denken.
Ja, ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, dass auch manches Narrativ der Vergangenheit oder der Gegenwart auch mal hinterfragt werden darf oder dass wir es mal hinterfragen dürfen. Ja, also so ein gängiges Narrativ, was ja vor allem in der sogenannten westlichen Hemisphäre ganz groß ist, ist so das Narrativ rund um jeder ist seines Glückes Schmied, was ja auf dieses Leistungsnarrativ zurückfällt. Ja, also so, wenn du dich nur stark genug anstrengst, dann kannst du von der Tellerwäscherin zur Millionärin werden. Und darauf baut ja eigentlich unser ganzes Wirtschaftsmodell auf. Und dieses Wirtschaftsmodell hat ja die Situation befeuert, in der wir jetzt hier sind. Was dann dem weiter so entspräche, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Und diese Fähigkeit, resonanzfähige Zukunftsgeschichten zu erzählen, das ist was ich so beobachte in Organisationen, die schon ein bisschen länger am Markt sind. Das haben die, so scheinen sie so ein bisschen verloren zu haben. Also auch bei Unternehmen, die schon lange, lange am Markt sind, die deshalb irgendwas richtig gemacht haben müssen. Selbst da habe ich die Hypothese, dass am Anfang mal eine große Idee stand. Ja, also eine Geschichte dahinter, ein Problem zu lösen oder irgendwas Neues in die Welt zu bringen. Und jetzt ist es ja also mehr und mehr zu einem Skelett geworden. Deswegen sehen wir ja auch Unternehmensvisionen oder Organisationsvisionen wie in 10 Jahren haben wir einen Marktanteil von 38,2% mit einer Umsatzrendite von, keine Ahnung, 10,3%. Ja, also es mag vielleicht eine Handvoll Menschen auf der Welt geben, die das resonanzfähig finden, aber ich glaube, der Großteil von uns reagiert anders auf andere Sachen mehr.
Christian. Du ja. Kannst es kaum noch aushalten. Sprich.
Ja, ich hab die ganze Zeit im Kopf, was du bei dem Thema Fridays for Future gesagt hast. Also neben diesem Zukunftsnarrativ oder neben dieser Zukunftsgeschichte aus dem positiven Zielbild heraus. Im Sinne von, hey, wir haben eine klimafreundliche Welt, in der wir zusammenleben können, in der unsere Kinder, Enkel weiterleben können, in der es Bäume, Wiese, keine Ahnung, man könnte es jetzt noch beliebig weiter ausgestalten. Aber dieses Narrativ ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, diese weiter so Zukunftsgeschichte im Sinne von, okay, wenn wir so weitermachen, dann wird das und das passieren, dann wird es das nicht geben. Das alleine wäre, glaube ich, ganz schön schwer. Also quasi, wir brauchen dieses positive Zukunftsbild im Sinne von, wow, es lohnt sich dafür, weil was kommt denn nach dieser Zukunftsgeschichte? Was kommt nach dieser Vision? Das ist ja auch etwas, was wir ganz häufig bei OKR-Einführungen zum Beispiel erleben. Am Anfang die Vision, da ist es wahnsinnig toll, da einzusteigen, weil du kreierst eine Zukunftsgeschichte und das fühlt sich toll an, weil du kannst deine eigenen Ideen, deine eigene Leidenschaft, du kannst alles in diese Geschichte mit reinpacken. Das ist auch wahnsinnig wichtig, weil was kommt denn danach? Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber danach werden auch Zeiten kommen, in der das anstrengend ist, daran zu arbeiten, in der man auch mal durch ein Tal muss, wo es auch mal Wochen gibt, wo es nicht von alleine läuft. Und es ist die Frage, was bringt mich da zum Aufstehen? Und da brauche ich halt dieses positive Zukunftsbild. Wenn ich mal, sagen wir mal, jetzt bin ich wirklich beim Thema OKR, sagen wir mal, ich habe jetzt einen OKR-Zyklus, also ich habe jetzt mal 3 Monate, wo es wirklich nicht so gut läuft. Und ich habe jetzt, darüber habe ich jetzt ein Zielbild, was eher geprägt ist von eigentlich haben wir schon verloren und sieht eigentlich nicht gut aus, aber irgendwas müssen wir ja machen. Die Frage ist, ist das dann das, was mich morgens zum Aufstehen bringt? Ist das dann das, wo ich sage, hey, pass auf, jetzt habe ich richtig Bock mit anzupacken, jetzt habe ich richtig Lust, Dinge zu verändern? Und deswegen glaube ich, ist das ein ganz, ganz, ganz großer Fehler, wenn dieses positive Zukunftsbild nicht fehlt. Ist im Übrigen, auch wenn sie wahrscheinlich den Rahmen sprengen würden, wenn wir jetzt zu tief da eintauchen würden. Aber warum haben wir so ein Problem, auch medial mit dem Klimawandel umzugehen? Weil, würde ich mal behaupten, dieses positive Zukunftsbild auch fehlt. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn man die Berichterstattung über den Klimawandel hört, wenn man guckt, wie darüber geredet wird, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, es klingt so mit, eigentlich haben wir eh schon verloren, aber lass uns die Niederlage mal so gering wie möglich halten. Also es fühlt sich an, wir haben schon verloren, es bringt eigentlich gar nichts mehr, aber lass uns das mal so gering wie möglich halten. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir da wegkommen von diesem, eigentlich ist schon verloren und da ist schon das passiert und noch schlimmer zu. Lass uns mal gucken, wie kriegen wir denn da ein Narrativ, wie kriegen wir denn da ein Zukunftsbild hin, wo wir sagen, hey, das ist etwas, ja, das wird für uns alle anstrengend, aber schau mal, in ein paar Jahren können wir dafür sorgen, dass wir so eine Welt haben. Ich glaube, das ist ein Punkt, weswegen, also das Beispiel ist schon sehr, sehr gut und auch diesen Punkt, den du angesprochen hast, aber warum dieses Antinarrativ nicht funktioniert, warum wir diese positive Zukunft brauchen am Anfang.
Ich muss meine Aussage nochmal verteidigen und dann gehen wir sofort weiter. Ich wollte auf keinen Fall sagen, dass ich mit Antinarrativen alleine arbeiten muss. Ich spreche jetzt mal von meiner Sicht. Ich brauche tatsächlich, ich als André Klaassen, ein Stück weit beides. Eine akzentuierte Sicht des, okay, wie ist denn gerade die Situation wirklich, really, wenn wir mal drauf schauen? Und ist eigentlich tendenziell gar nicht so super schön. Und dieses erlösende, befreiende Zukunftsmotiv. Hier geht es hin, hier öffnet sich ein Fenster der Möglichkeiten. Also vielleicht wie bei der klassischen Heldenreise, wo der kleine Hobbit auch eine gewisse Ungemütlichkeit verspürt zu Hause, die ihm den Aufbruch leichter macht und natürlich auch die Verheißung, die Probleme lösen zu können. Und so funktionieren, glaube ich, auch Zukunftserzählungen, dass ich für die Zukunftsversion auch ein Stück weit schauen muss, okay, wie sieht das jetzt aktuell aus? Aber es ist genauso, wie du sagst, Christian, ich sehe das auch so, gerade beim Klimawandel, dieses befreiende Zukunftsbild. Wir haben nicht nur eine lebenswerte Welt, sondern wir haben auch eine Welt, wo weniger Kriege geführt werden. Also da muss man auch mal drauf schauen, wo mehr Chancen und Austausch bestehen. All das hängt ja damit zusammen, das wird überhaupt gar nicht erzählt. Womit wir beim nächsten Thema wären, um da auch ein Stück weit weiter reinzufassen, Christian, du hast es gerade gesagt, die Vision ist total cool und der Alltag ist nicht so cool, der ist vielleicht auch ungemütlich und hier können die Narrative helfen. Aber wie denn konkret? Sandra, ich spreche dich einfach mal an. Ich habe jetzt eine super tolle Vision, meinetwegen gar nicht so sehr für den großen Konzern, sondern für das Team und da wollen wir jetzt hin und alle sind happy. Und wie können denn Narrative jetzt helfen, auch diese Durststrecken zu überwinden? Also, gerne auch im Kontext von OKR. Die Brücke zum Purpose.
Du hast ja diese, wie du schon gesagt hast, diese resonanzfähige Zukunftsgeschichte, sagen wir mal, die ist total sinnstiftend. Dann ist sie ja in dem Moment erstmal nur genau das, sie ist in der Zukunft. Ja, also sehr weit weg, sehr abstrakt, vielleicht erreiche ich sie nie zu 100%. Aber das ist das, dieses Wofür, ja, also dieses Wozu, wozu stehe ich auf, ja. Und jetzt ist die Herausforderung, diese Geschichte so ein bisschen näher an uns heranzutragen. Ja, also nur in Anführungszeichen nur ein Visionsstatement zu entwickeln, ist zu kurz gegriffen. Also ich muss da auch auf meine Vergangenheit und auch auf mein Jetzt gucken. Ja? Wo ist denn zum Beispiel diese unglaublich anziehende Zukunftsgeschichte schon jetzt so ein bisschen spürbar? Ja, und da kommen wir auf noch weitere Tools in der narrativen Organisationsentwicklung. Ich habe vorhin schon Storytelling genannt. Ein weiteres Tool aus der narrativen Organisationsentwicklung ist zum Beispiel Story Listening. Ja, dass wir bei den Mitarbeitenden auch mal reinhören. So, was sind denn Erlebnisse mit Kunden, Kundinnen, die bemerkenswert waren, wo sie sich selber sehr wirksam gefühlt haben, die, wenn sie auf dieses Zukunftsbild blicken, auf diese Vision einzahlen. Ja, also wo ist es denn so ein bisschen schon jetzt spürbar oder war in der Vergangenheit spürbar? Und wie können wir diese Situation vermehren, vertiefen und auch immer wieder, wenn es dann in so ein Tal der Tränen geht, ja, auch mal zu gucken, immer wieder zu schauen, wozu tun wir das denn überhaupt, ja, und hatte ich vielleicht gerade gestern wieder ein Erlebnis, das mich so ein bisschen pusht, und wenn wir über so eine Vision in der Organisation reden, dann muss ich auch gucken, wie manifestiert die sich denn in meinem Team, in meiner Abteilung zum Beispiel, ja? Und dann kann ich zum Beispiel über ein weiteres Tool, das nennt sich Story Co-Creation, dass wir in unserem Team, in unserem Abteilungskontext gucken, wie sieht es denn für uns zum Beispiel in einem Jahr aus? Ja, also wenn wir da auch wieder auf das OKR-Rahmenwerk zu sprechen kommen, haben wir zum Beispiel das Midterm-Goal-Zielbild, ja, das MOL-Zielbild, was wir auch in so einer Art visionären Sprache etablieren. Also das sind so ein paar wirksame Handlungsoptionen, die man da hat. Aber ich sehe den Christian schon nicken. Vielleicht willst du da noch was ergänzen zu.
Erstmal trotzdem ganz großen Dank, Sandra, für diese Informationen und auch für diesen Hinweis auf diesen umfassenden Werkzeugkasten, der mit der narrativen Organisationsentwicklung einhergeht. Jetzt Christian.
Dankeschön. Also genau das ist, glaube ich, ein ganz, ganz springender Punkt, wo, glaube ich, auch jetzt in Verbindung zu OKR wirksame und unwirksame OKR-Einführungen sich unterscheiden. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Organisationen spreche, dass sehr, sehr viel, weiß nicht, ob ich es so nennen darf, narrative Kraft und Energie in die Vision gelegt wird. Und wenn ich aber dann weitergehe, wenn ich dann auf der MOL-Ebene bin, also ein Jahreszielbild, wo ich später nochmal darauf eingehen werde, warum es auch so wichtig ist, dass es ein Zielbild ist und auch später bei Objective Key Results, dass nach der Vision so eine Art Bruch zu erkennen ist. Davor wird sehr, sehr viel Kraft sehr, sehr viel Energie auch auf die erzählende Kraft von einer Vision gelegt. Und danach dann, wenn ich auf der Jahresebene bin oder dann auf der Objective Key Results Ebene, habe ich manchmal das Gefühl, okay, und jetzt sind wir wieder, um in dem Bild zu bleiben, was wir am Anfang hatten, jetzt sind wir wieder bei den Knochen, also sehr rationalen Zahlen, Daten, Fakten. Also, dass aufgehört wird, die Geschichte weiterzuerzählen. Und das ist ungefähr so, wie wenn ich super spannende Geschichte anfange und dann hört die einfach auf. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, nicht die Vision ist ein Narrativ, sondern OKR ist ein gesamtes Narrativ und die Vision ist halt der Start. So, aber wenn es nur beim Start bleibt, dann habe ich vielleicht, um mal bei der Metapher des Films zu bleiben, dann habe ich einen super spannenden Trailer zu einem Film gesehen, aber der Film war, Oder ich habe einen super spannenden Start gesehen und der Film geht dann einfach nicht weiter. Das heißt, also mit der Vision starte ich das Ganze, aber es ist ganz wichtig, jedes einzelne OKR-Element ist ein narratives Element und nicht nur die Vision. Genauso das Mold-Picture, wo ich sage, okay, pass auf, lass uns mal lass uns mal in diesem Bild, lass uns mal ein Jahr in die Zukunft reisen und lass uns mal die Welt beschreiben, wie die eigentlich in einem Jahr bei unserer Kundschaft aussehen kann. Was können wir schon sehen? Was können wir schon fühlen? Was können wir schon riechen, schmecken? Keine Ahnung. Aber lass uns mal wirklich das Zielbild beschreiben. Und auch auf 3 Monate, Objective und Key Results, nur weil etwas messbar ist, heißt es nicht, dass es nicht narrativ sein kann. Also auch da quasi mal anfangen und zu sagen, okay, lass uns mal mit dem Objective anfangen und auch das Objective wirklich als Mini-Vision zu verstehen. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn wir unwirksame OKR-Einführungen sehen, dann, also es muss nicht, es gibt auch weitere Gründe, weswegen OKR-Einführungen unwirksam sein können, aber ein sehr häufiger Grund ist, dass es nach der Vision so eine Art Bruch gibt. Da wird wahnsinnig viel Kraft reingelegt und danach wird das gesamte Thema Narrative mit den Tools, die Sandy angesprochen hat, weil es gibt ja, das ist ja auch häufig, ich versuche jetzt nicht zu weit auszuschweifen, aber auch das ist häufig ein Missverständnis, dass narrative Arbeit auf Storytelling begrenzt wird, aber auch gemeinsam Geschichten kreieren, also Story Co-Creation, einfach mal in die Organisation reinzuhören, was für Geschichten werden eigentlich gerade schon erzählt, also Story Listening oder Story Doing, auch das Ganze dann mit Leben zu wecken. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Werkzeugkasten, wie wir das gesamte OKR zu einem Narrativ werden lassen können, aber wir müssen es auch. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr einer OKR-Einführung, dass ich quasi nach der Vision aufhöre und sage, okay, jetzt bin ich wieder sozusagen aus dem schönen Geschichtenzimmer, gehen wir raus, jetzt gehen wir wieder in das rationale Zimmer rein und dann machen wir wieder unsere BWAs und Reports und ja, da hören wir quasi auf, Geschichten zu erzählen. Aber, also um es mal positiv, jetzt meinen kleinen Monolog zu enden, das gesamte OKR erzählt uns ein wahnsinnig schönes Narrativ der Zukunft und nicht nur die Vision. Und OKR ist ein Gesamtnarrativ, was sich in der Organisation anfange zu erzählen.
Also ich fasse mal zusammen. Narrative Organisationsentwicklung ist beileibe nicht nur Storytelling, sondern auch Storyentwicklung, Storylistening, Storycreation. Und vor dem Hintergrund ist OKR nichts anderes als eine unglaublich spannende Zukunftsgeschichte, die ich OKR für OKR fortschreibe, entwickle, mit Leben füllen, aber auch mit Skelett, ein Stück weit eben über die Key Results, eben damit auch Struktur und Halt gebe. Und ich hatte gerade überlegt, OKR, also Objectives, oder die deutsche Übersetzung Ziel, das Ziel ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Mini-Narrativ für die nächsten 90 Tage. Ja, ein kleiner Ausschnitt und der wird vielleicht überbetont. Ich hatte schon gerade überlegt, ob wir es Nocker nennen, aber Narratives, Objectives and Key Results, aber es klingt so sehr wie das Eisnogger und wäre auch kein gutes Akronym. Aber ganz wichtiger Hinweis, ich würde gerne auch mal ein Zitat einführen bei der Gelegenheit, fällt mir gerade ein. Und zwar von Jeff Bezos, in Deutschland nicht der populärste Mensch, absoluter Zahlen-, Daten-, Faktenmensch. Er hat ja das Thema datengetriebene Organisationsentwicklung richtig nach vorne gebracht. Der sagte einmal in einem seiner Briefe, die er jedes Jahr früher veröffentlicht hat zur Geschäftsentwicklung, ich bin total datengetrieben, aber wenn ich eine Fakten- und Datenlage habe und eine Erzählung, die sich widersprechen, glaube ich der Erzählung. So war es, also so mal eine Geschichte von einem Unternehmer, dem man zuschreibt und auch ganz objektiv, total datengetrieben, ist in Wirklichkeit auch narrativ getrieben gewesen und hat auch entsprechend reagiert. Und da würde ich gerne auch noch mal drauf schauen, wenn wir jetzt unter unseren Hörerinnen und Hörer sehr faktenorientierte Führungskräfte haben, die sagen, ich bin und möchte weiterhin auch faktenorientiert führen. Was ist für die eigentlich bei dem Thema drin? Jetzt gebe ich mal direkt an dich, Christian. Was bieten wir dem an? Der Chef Bezos hat seine Antwort schon gefunden.
Zwei Perspektiven. Also die eine Perspektive ist, also was könnte hinter diesem Zitat stecken? Und da würde ich nochmal so einen Begriff mit jetzt in die Runde werfen, hier unter uns drei, wo wir auch mal drüber sprechen können, über den wir noch nicht gesprochen haben. Das ist so der Begriff des Bauchgefühls oder der Intuition. Und ich glaube, wenn wir, was hinter dem Zitat stecken könnte, ist manchmal, und das kennen wir alle. Das kennen wir im privaten Kontext, das kennen wir aber auch im beruflichen Kontext. Manchmal gibt es Situationen, wo jetzt ganz rational alle Zahlen uns irgendeinen Weg zeigen, aber aus irgendeinem Grund fühlt sich das nicht richtig an, diesen Weg zu gehen. Aber es gibt keine Zahl, es gibt keine Formel, die begründet, warum sich das falsch anfühlt. Aber irgendwie, irgendwas in uns drin sagt, das fühlt sich nicht richtig an. Und aus irgendeinem Grund gehen wir dann den anderen Weg. Und irgendwann im Nachgang zeigt sich, ah, okay, irgendwie fühlt sich jetzt gut an, sozusagen den anderen Weg gegangen zu sein. Und wir haben jetzt viel über die Zukunft gesprochen, also quasi, dass wir mit OKR eine Zukunftsgeschichte konstruieren, erzählen. Aber narrative Organisationsentwicklung schaut ja auch oder kann auch in die Vergangenheit schauen. Also wir haben ja alle, also sowohl jeder für sich, wir Menschen, aber auch ganze Organisationen, haben einfach schon wahnsinnig viel erlebt. Also wir haben auch wahnsinnig viele, wir erzählen auch viele Geschichten aus der Vergangenheit. Also wir erzählen viele Erlebnisse aus der Vergangenheit. Und das Ganze zusammengefasst ist ja in dieser Intuition, in unserem Bauchgefühl mit drin. Und genau das ist das, was uns im Moment, in manchen Momenten sagt, vertrau mir mal, lass uns mal healern gehen, weil das fühlt sich gut an. Und dieses, das fühlt sich gut an, ist genau das, was wir über oder in Narrativen versteckt. Manchmal muss man so ein bisschen rausholen, weil das ist nicht offensichtlich. Das steht nirgendwo, das steht eben kein Gesetzesbuch, das steht eben kein Tool. Aber es steckt in uns Menschen und es steckt in Organisationen drin. Also neben dieser Zukunft auch die Vergangenheit, wo wir ganz, ganz viel erlebt haben, wo wir ganz viele kritische Momente durchlebt haben, wo Teams, Menschen, Organisationen ganz viel schon geschafft haben. So. Und das alles ist subsumiert in unserer Intuition und in unserem Bauchgefühl. Und wenn wir das quasi nicht nutzen, dann ist es quasi wie so eine Riesenressource, die in uns steckt, wie ein Riesenschatz, den wir quasi einfach außer Acht lassen. Und ja, und ich glaube, das ist also nicht nur so, dass es keinen Spaß macht, weil Geschichten machen uns ja alle Spaß, machen uns Freude, sondern ist es am Ende auch ganz fahrlässig, wenn wir auf die andere Seite schauen. Also wenn wir dann doch auf die Zahlen, Daten, Fakten, Ebene schauen, dann ist es, glaube ich, hochgradig gefährlich, das Bauchgefühl und die Intuition außer Acht zu lassen.
Ich würde dazu noch ergänzen, weil du ja gefragt hast nach, was ist denn für Zahlen, Daten, Fakten, vermeintlich getriebene Führungskräfte da drin. Also ich möchte mal argumentieren, dass auch Führungskräfte Menschen sind und unser Gehirn, Hypothese, und unser Gehirn ist ja tatsächlich so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Ja? Also wenn man mal in die Forschung guckt, wir haben verschiedene Ebenen im Gehirn. Also da jetzt irgendwie tiefer einzusteigen, würde krass den Rahmen sprengen. Aber wenn wir auf narrative Organisationsentwicklung gucken und wieso sie funktioniert, ist, dass unser Gehirn zwei Bereiche hat. Ja? Einmal das episodische Gedächtnis und einmal das faktenbasierte Gedächtnis. Ja, es ist faktenbasierte, wie der Name schon sagt, Zahlen, Daten, Fakten, da können wir Logik verarbeiten. Ja, und im episodischen Gedächtnis, da sind eben unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen drin, wie diese Erfahrungen auch unser Weltbild irgendwie geprägt haben. Um nochmal den Anfang zu machen zu deinem Zitat, Christian, vom Herrn Harari, dass unsere Spezies überlebt hat, weil wir dazu fähig sind, diese Geschichten zu erzählen und Geschichten zu konstruieren, die noch nicht mal jetzt sind oder gewesen sind, sondern in der Zukunft sind. Ja, also sie sind noch nicht mal wahr. Und dadurch hat unsere Spezies überlebt. Und wenn wir da jetzt mal den Bogen schlagen zu Organisationen, dann möchte ich argumentieren, dass auch Organisationen überleben möchten. Und wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten, das haben wir jetzt schon oft gesagt. Das muss nicht in den Abfalleimer, sondern wir wollen es ergänzen um Narrative, ja, um diese Resonanz zu spüren und in der Organisation zu verbreiten. Und da passt auch ein ganz gut, damit ich auch nochmal ein Zitat bringen kann hier dazu. Ich meine, es war Jens Becker, der gesagt hat, der Unternehmenswert hängt davon ab, inwiefern die Organisation in der Lage ist, zukunftsfähige Narrative zu entwickeln. Und das passt ja dazu, dass die Organisation überleben möchte. Deswegen, wenn ich eine Führungskraft bin, die durch Ausbildung, durch Erfahrungen, durch Vorbilder, wie auch immer, zu Zahlen, Daten, Fakten angeleitet wurde. Ja, also erstmal zu schauen, es gibt noch so viel mehr als das. Ich bin selber ein Mensch, meine Mitarbeitenden sind Menschen. Wie kann ich da eine Beziehung aufbauen und wie kann ich da auch für und mit meinen Mitarbeitenden eine Beziehung aufbauen zum Unternehmenspurpose zum Beispiel?
Ich habe jetzt so eine bollerige Frage, die mir jetzt in den Sinn kommt, Sandra, nach dem, was du, also erstmal herzlichen Dank, Führungskräfte, die Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind, sind auch Menschen, also genau wichtig. Wir sind gestrickt, wie wir sind. Zu der Frage, jetzt habe ich sie fast schon wieder vergessen, es geht um die Unternehmenskultur. Am Ende jetzt mal eine These, vielleicht ist es auch keine These, ist ja die Unternehmenskultur nichts anderes als die Summe der Geschichten, die wir uns in der Organisation erzählen. Und jetzt kommt ihr beide, weil ich bin ja Laie in dem Thema, mit dem Thema narrative Organisationsentwicklung. Und jetzt lausche ich auf und sage, Mensch, mir gefällt unsere Unternehmenskultur nicht. Ja, als vielleicht auch als Unternehmer, Inhaber, Geschäftsführer. Oder ich würde die gerne ändern. Ich möchte, dass sich die Leute etwas anderes über das Unternehmen erzählen, als das, was ich jeden Tag hier höre. Kann mir die narrative Organisationsentwicklung dabei helfen, diese Kultur zu verändern? Bollerige Frage. Also, wer möchte von euch beiden? Christian, Sandra?
Ich kann mal starten und dann kann Sandy ergänzen.
Okay.
Also wir reden ja, du hast ja richtigerweise gesagt, Kultur ist sowas wie die Summe der Geschichten, Erlebnisse, Erfahrung aus der Vergangenheit. So, und wir haben ja schon angefangen im Podcast, wo wir gesagt haben, letztendlich mit Narrative kann ich eben in die Zukunft schauen, ich kann Zukunftsgeschichten konstruieren. Sandy hat ja schon was ganz Wichtiges gesagt, dass narrative Arbeit weit mehr als nur Storytelling ist, dass ich das Ganze mit Leben füllen kann, dass ich es mit Erfahrung füllen kann. Und genau da arbeite ich doch an meiner Kultur. Also genau da habe ich doch genau die Momente, dass ich sage, ich habe eine Zukunftsgeschichte, ich wecke sie mit Leben und mit jeder kleinen Mini-Episode, wo ich eine Zukunftsgeschichte zum Leben erbringe, verändere ich doch Kultur, weil ich ein neues Erlebnis in dieses Gedächtnis mit reinbringe. Und desto mehr neue Erlebnisse ich reinbringe, desto mehr wird sich meine Kultur verändern. Ich glaube, was ganz wichtig ist, aber das gilt ja für jede Art von Kulturarbeit, ist es nicht die direkte Beeinflussung? Ist es nicht so, jetzt holen wir mal die Kultur auf den Tisch
und jetzt schreiben wir die neu.
Genau, jetzt sind wir quasi der Regisseur, der quasi die Szene rausstreicht und dafür die andere, oder jetzt streichen wir den Schauspieler oder die Schauspielerin und nehmen was Neues rein. Also so ist es nicht, aber trotzdem ist es doch so, dieses Gedächtnis, was in jeder Organisation steckt, desto mehr ich das mit neuen positiven Erlebnisse, die zu meiner Zukunftsgeschichte passen, fülle, desto mehr wird sich meine Kultur automatisch verändern. Und deswegen, also um deine Frage zu beantworten, würde ich da sagen, ein klares Ja. Also narrative Arbeit ist zu 100% auch kulturelle Arbeit.
Sandra?
Ja, ich kann da nur zustimmen und noch ergänzen, dass narrative Arbeit zur Kulturentwicklung absolut dazu passt. Also wie der Christian schon gesagt hat, auf jeden Fall indirekt, weil also Kultur können wir nicht direkt verändern. Aber es bietet uns eine wunderbare Möglichkeit, uns als mitarbeitenden Organisationen mal zu verbinden mit den gewünschten Werten oder gewünschten Verhaltensweisen. Also wieso fühlen wir da so oft so einen Disconnect in Organisationen? Einfach deshalb, weil sich mal irgendjemand cool klingende Werte ausgedacht hat. Ich sage es jetzt mal bewusst überspitzt, ja, passend zu einer blumig ausformulierten ja. Vision, und dann passen da noch wunderbar klingende, austauschbare Werte dazu. Und was wir dann aber was ich dann oft in Organisationen sehe, ist so ein bisschen Resignation oder halt Sarkasmus. Einfach weil weil sich nie mit diesen Werten verbunden wurde. Ja, also wenn jeder versteht ja irgendwie so ein bisschen was anderes unter verschiedenen Werten oder hat andere Erlebnisse gehabt. Ja, also wir wissen zum Beispiel alle, was Wertschätzung bedeutet, so im Kern, aber welche Erfahrungen wir damit gemacht haben, wo wir das schon mal gesehen haben in unserer Organisation, in unserem Team, mit Kunden, Kundinnen, das ist nochmal was ganz was anderes. Und wenn ich da diesen ganzen Raum einfach außen vor lasse, dann geht mir sehr, sehr viel verloren. Also wir reden auch bei narrativer Organisationsentwicklung sehr viel von den Schatzheben, der in der Organisation ist. Um den Bogen zu schließen, ja, also narrative Arbeit passt hervorragend zu Kulturarbeit, weil ja, Kultur ist die Summe der Geschichten, die erzählt wird, und um die geht's.
Mit Blick auf die Uhr, wir sind schon über der Zeit. Ich hätte noch eine Frage, aber die könnt ihr jetzt super kurz mit einem Satz beantworten. Wir haben heute schon öfters mal drüber gesprochen, über Resonieren und Resonanz. Was ist denn Resonanz im Kontext narrative Organisationsentwicklung? Christian.
Also, ein Satz. Hui. also wer sich dafür interessiert, nochmal bei dem Herrn Rosa, bei der Resonanztheorie vorbei, auch wenn das ein ganz eigenes Themenfeld ist, fast eine eigene Idee für eine, okay, für eine Folge, André. Also OKR und Resonanz, ein super spannendes Thema. ganz kurz, das ist jetzt überhaupt nicht vollständig, aber um mal den Versuch, um es auf den Kern zu bringen. Es reicht natürlich nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern ich muss auch Geschichten erzählen, die in irgendeiner Form emotional Menschen bewegen. Also und wo quasi eine Art von Reaktion kommt. So. Und deswegen hat letztendlich, oder in narrativer Arbeit steckt ganz viel auch Resonanzarbeit drin. Also quasi anschlussfähige Geschichten erzählen. Geschichten erzählen, wo irgendwas zurückkommt. Also genau das Beispiel, was Sandy gerade gemacht hat. Also genau nicht einfach Werte an die Unternehmenswand schreiben, wo jeder das Gefühl hat, okay, ja, ist jetzt 100% austauschbar, oder ich fühle diese Werte nicht in diesem Kontext, oder ich habe nicht das Gefühl, das Gleiche zu fühlen. Das heißt, genau, auf den Punkt gebracht, lasst uns Geschichten erzählen, die in irgendeiner Form bei anderen Menschen resonieren und wo auch was zurückkommt.
Ganz herzlichen Dank. Gratulation auch zur Challenge. Das war etwas, was ich einfach auch persönlich nochmal wissen wollte. Klar, es gibt ein ganzes Buch, glaube ich, zu dem Thema, aber es ist auch ein Schlüsselelement, glaube ich, in dem ganzen Thema narrative Organisationsentwicklung. Sandra und Christian, ich binde jetzt ganz, ganz kurz ab, wenn ihr wollt, vielleicht jeder von euch einen Tipp. Jetzt gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, Mensch, aus unterschiedlichsten Gründen finde ich super spannend, weil wir vielleicht Wirkungsprobleme haben bei OKR, weil ich es spannend finde, über das Thema Unternehmenskultur mal anders nachzudenken, weil ich mir schon immer Gedanken gemacht habe, warum mein KPI jetzt nicht alle zum Brennen bringt. Sandra, was wäre so ein Tipp wie können die einsteigen in das Thema?
Indem sie mit uns Kontakt aufnehmen. erstens das. Ich spreche gerne mit Menschen darüber. Christian spricht gerne mit Menschen darüber. Und gleichzeitig möchte ich noch zwei Personen erwähnen, die den Christian und mich auch auf unserer Reise begleitet haben zum Thema narrative Organisationsentwicklung. Das sind der Michael Müller und die Christine Erlach von Narrata Consult, die auch eine wunderbare Ausbildung dazu haben, die wir transparenterweise gesagt beide durchlaufen haben.
Ja.
Und die also zumindest für mich nachhaltig verändert hat, wie ich Organisationen begleite. Gibt auch Bücher von den beiden, einmal in dick, einmal in dünn. Und da findet man einen wunderbaren Einstieg. Christian, hast du noch einen Tipp?
Genau. Als dritter Tipp vielleicht noch ein super spannendes Buch, was auch medial viel, viel Aufmerksamkeit bekommen hat in den letzten 12 Monaten, ist von Samira El-Wazil und Friedemann Karich, Erzählende Affen, was sich, glaube ich, auf, boah, jetzt müsste ich lügen, sehr, sehr vielen Seiten auf jeden Fall mit dem Thema Narrative und der heutigen Welt beschäftigt. Und ja, wer da in das Thema eintauchen will und wirklich fundiert und tief da eintauchen will, da ist das auch nochmal eine absolute Leseempfehlung. Aber wie es Handy auch gesagt hat, sprecht uns jederzeit an. Wir lieben es, darüber zu sprechen.
Das werde ich auch empfehlen und als Punkte in die Shownotes reinbringen. Ich selbst habe mir das Hörbuch heute gekauft für die erzählenden Affen. Freue mich schon sehr auf das Hören beim Joggen und bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für das sehr interessante und sehr schöne Gespräch. Sandra und Christian, ganz herzlichen Dank.
Danke dir, André.
Danke, André. Vielen Dank.
Danke. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse. Als kleines Dankeschön erhältst du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern allen anderen Hörern auch, die Inhalte dieses Podcasts noch viel besser zu machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele.